Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wie man mit Millionen Euro Politik manipulieren kann, in Frankreich zeigt das der Medienmogul Vincent Bolloré. Er setzt seine publizistische Marktmacht massiv ein, um den Rechten und Rechtsextremen zum Sieg zu verhelfen. Gleich werden wir hören, wie er das macht. Dann blicken wir auf das Theaterfestival in Avignon und wir befragen die Filmregisseurin Mira Thiel zur Ankündigung, die Bavaria Filmstudios in München auszubauen. Seit heute Abend 18 Uhr stehen die Kandidatinnen und Kandidaten fest, die bei den französischen Parlamentswahlen am kommenden Sonntag in der zweiten Runde antreten. In den Wahlkreisen, in denen ein Kandidat oder eine Kandidatin die absolute Mehrheit bekommen hat, wird nicht mehr gewählt. In den anderen Wahlkreisen stellt sich die Frage, wie die verschiedenen Parteien in der Mitte und links taktieren, um eine Mehrheit des rechtspopulistischen Rassemblement National RN zu verhindern. Einer, der den RN gerne an der Regierung und den Parteichef Jordan Bardella gerne als Premierminister sehen würde, ist der französische Milliardär und Medienmogul Vincent Bolloré. Über Jahre hat er sich ein Medienimperium à la Robert Murdoch aufgebaut und unterstützt damit aktiv den RN im Wahlkampf. Meine Kollegin Sabine Wachs beobachtet die Situation in Frankreich, speziell auch die Situation der Medien und die Berichterstattung. Frau Wachs, woran kann man denn erkennen, dass der Milliardär Bolloré den RN aktiv unterstützt?
Ja, da muss man sich einfach nur die Berichterstattung in seinen Medien anschauen, zum Beispiel im Radiosender Europe 1. Er hat mehrere Fernsehkanäle, unter anderem den ganz bekannten und mittlerweile in Frankreich sehr großen Infokanal CNews. Ihm gehört mittlerweile auch die Sonntagszeitung Journal du Dimanche oder People-Magazine wie zum Beispiel Paris Match. Seit den 2000er Jahren ist Bolloré dabei, sein Medienimperium aufzubauen. Das hat alles angefangen mit dem Sender Direct 8 und der Gratis-Tageszeitung Direct Matin und dann kam immer mehr dazu. 2015 hat er mit der Vivendi-Gruppe Canal Plus übernommen und hat unter anderem den Infokanal ITL gegründet. Heute ist das CNews, wie ich eben schon gesagt habe, eben dieser wichtige Infokanal. Und dort und auf allen anderen Kanälen auch gibt Bolloré oder geben Bollorés Medien dem RN sehr viel Raum und aktuell eben auch ganz explizit dem Parteichef des RN, Jordan Bardella. Nur mal ein Beispiel. Ja. Es gab ein ganz großes vierseitiges Interview im Journal du Dimanche, einer der wichtigsten Sonntagszeitungen in Frankreich. Bardella war groß auf dem Titelblatt und der Titel lautete »Meine Ambitionen für Frankreich«. Im Interview dann mit dem Journalisten hatte man das Gefühl, dieser Journalist ist nur der Platzhalter für dieses Interview gewesen in der Tageszeitung. Es wurde ungefiltert das Parteiprogramm von Bardella verkündet, sein Wahlprogramm. Es gab Zwischenüberschriften, die zusammengefasst haben, seine Aussagen, zum Beispiel eine Zwischenüberschrift, ich will eine stabile Wirtschaft, eine andere Zwischenüberschrift, ich habe die Regierung schon im Kopf. Also das heißt, man merkt schon, da wird jemand promotet.
Das macht das dann ja auch wohl problematisch für den demokratischen Diskurs und das Fairplay der Medien im Wahlkampf.
Genau, das macht es sehr problematisch, weil in Frankreich ist es eigentlich so geregelt, dass eben im Wahlkampf alle Parteien gleich viel oder möglichst gleich viel Sendezeit bekommen wollen. Die Bolloré-Medien, gerade im Hörfunk und im Fernsehen, umgehen das, indem sie sich dann zum Beispiel zusätzlich noch Hardliner von rechts einladen, die jetzt keiner Partei offiziell angehören und die dann unkritisch und völlig ungefiltert eben auch noch Sendezeit für diese RN-wichtigen Themen bekommen. Das sind Themen wie Sicherheit, Kriminalität. Es wird Angst vor Einwanderern geschürt. Bolloré hat auch kein Problem mit rechtsextremen Moderatoren oder damit, dass eben andere vielleicht ein Problem mit rechtsextremen Moderatoren haben könnten. Er hatte Eric Zemmour als Moderator, den Ex-Präsidentschaftskandidat, der war lange Moderator bei CNews, auch als er schon offiziell wegen Anstachelung zum Rassenhass verurteilt war. Und dann verbreitet Bolloré's Medien eben auch Fake News. Auch da habe ich ein Beispiel aus dem letzten Jahr, aus dem Herbst. Da wurde ein Jugendlicher in Crépol bei einem Fest erstochen und die Bolloré-Medien sprachen direkt von einem islamistischen Täter. Das hat die Polizei dann dementiert und dann haben die Bolloré-Medien davon gesprochen, dass das eben ein System wäre, das die Wahrheit nicht sehen will. Das heißt, es ist wirklich alles sehr dicht, was er da tut. Und er hat seine engen Vertrauten, er macht wirklich die Menschen groß. Eric Zemmour hat er groß gemacht. Le Monde, die französische Tageszeitung, nennt Bolloré mittlerweile den Puppenspieler von rechts. Und das zeigt sich gerade aktuell auch eben in der massiven Unterstützung des Rassemblement National, aber auch des Chef der Républicains, Eric Ciotti, der ja ein Bündnis mit dem RN eingegangen ist.
Also der Medienmogul macht ganz eindeutig Politik. Apropos Eric Ciotti, der noch Parteichef der konservativen Les Républicains, ist ein Bündnis mit dem RN eingegangen, ohne seine Partei vorher darüber zu informieren. Ein Teil der Partei da ist dann mitgezogen, ein anderer will Ciotti absetzen, weil er ein Tabu gebrochen habe. Französische Medien schreiben, Ciotti habe diesen Schritt vorher mit Vincent Bolloré abgesprochen. Das ist ja auch eine unglaubliche Behauptung. Ist das tatsächlich so?
Es spricht zumindest vieles dafür. Ciotti und Bolloré, die kennen sich seit Jahren und haben eine enge Beziehung zueinander. Eric Ciotti ist ein Hardliner, extrem konservativ, tief katholisch. Und das trifft auch alles auf Bolloré zu. Der stammt aus einer sehr reichen und sehr konservativen katholischen Familie aus der Bretagne. Und Bolloré soll eben auf Ciotti hingewirkt haben, diesen Pakt mit dem RN einzugehen. Weil es ihm offenbar ein inneres Bedürfnis auch ist, seit er angefangen hat, sich sein Medienimperium aufzubauen, dass sich die Konservative und die Extremrechte in Frankreich zusammenschließen. Und das hat er jetzt teilweise geschafft. Er hat dann Eric Ciotti auch in seinen Medien eine Plattform geboten, eben dieses Bündnis zu bewerben oder zu promoten. Und den anschließenden Streit, den es dann bei der Partei der Républicains gab, den hat er ausgeschlachtet mit seinen Medien und eben für seine Anhänger und für Ciottis Anhänger positiv kommentiert. Also das heißt, Bolloré will einen Sieg der extremen Rechte. Er will ein Bündnis zwischen der Konservativen und der Rechten und er hält ihnen jetzt die Steigbügel und erhofft sich dadurch dann auch später Vorteile.
Und welche Vorteile wären das, Frau Wachs?
Ja, unter anderem weniger Konkurrenz in der Medienlandschaft. Der RN hat ja angekündigt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen zu wollen, erstmal stark zu beschränken und dann in einem zweiten Schritt ganz abzuschaffen. Das heißt, die Angebote von Bolloré, vor allem auch der Radiosender Europe 1 und der Infokanal CNews, die könnten dadurch noch stärker werden. Auch seine Zeitung, vor allem online, würden sicherlich davon profitieren, wenn es kein öffentlich-rechtliches Angebot mehr gäbe. Er hätte, was Berichterstattung angeht, dann natürlich auch beste Kontakte in die Regierung, da das Stichwort Exklusivität, sowas steigert die Auflage und andere Zeitungen könnten eventuell nicht mehr hinterherziehen. Das ist jetzt vielleicht ein Worst-Case-Szenario, aber es liegt im Bereich des Möglichen und dadurch könnte er weitere Blätter übernehmen, sie nach seinem Gusto ausrichten oder dann einstampfen.
Spannende Tage vor dem zweiten Wahlgang in Frankreich. Die Rolle des Medienmoguls Vincent Bolloré, der massiv für die extreme Rechte kämpft. Sabine Wachs hat uns den Einfluss dieses Milliardärs erklärt. Am Samstag haben wir hier in Fazit über die Eröffnung des Theaterfestivals in Avignon gesprochen. Eberhard Spreng hat uns von seinen Eindrücken von der Premiere im Papstpalast berichtet, von Angelika Liddells Produktion Dämon. Inzwischen ist das Festival voll im Gange. Das Off-Programm wird an etwa 100 Orten über die ganze Stadt verteilt gespielt. Und jetzt gab es eine Produktion außerhalb der Tore der Rhonestadt in einem Steinbruch bei Boulbon, etwa 20 Kilometer von Avignon entfernt. Der Festivaldirektor Thiago Rodrigues hat dort eine Uraufführung gezeigt, die er mit Schauspielerinnen und Schauspielern der Comédie Française inszeniert hat. Auch heute wird wieder Eberhard Spreng vom Festival berichten. Der ist live zugeschaltet. Herr Spreng, guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das denn für ein Stück, das Thiago Rodrigues inszeniert hat? Wovon handelt es?
Es ist ein eigenes Stück. Es heißt Ecube par Ecube, so etwas wie Hekabe, nicht Hekabe. Und ist ein Stück, das auf zwei verschiedenen Ebenen die Qual und das Leiden einer Mutter erzählt. Da ist zum einen Hekabe, die am Ende des Trojanischen Krieges ja versklavt wird und in die Agamemnon in die Hand fällt. Er ist sozusagen, sie ist irgendwie seine Sklavin und muss ihn um das bitten, was noch möglich ist zur Rettung von letzten Bastionen ihrer Familie. Ihre Tochter soll geopfert werden. Ihr Sohn wurde, obwohl eigentlich in treue Obhut gegeben, ist ermordet worden. Und sie sucht nach Rache und Gerechtigkeit. Das ist die eine Erzählebene. Aber die Schauspielerin, die diese Rolle spielen soll, ganz wunderbar interpretiert von Elsa Le Poivre aus dem Ensemble der Comédie Française, hat ein eigenes persönliches Problem, ein privates Problem mit ihrem autistischen Sohn, der in einer Pflegeeinrichtung für autistische Jugendliche nicht richtig behandelt worden ist, der gewalttätig, der misshandelt worden ist und die jetzt klagen will. Das heißt, zwei Mütter klagen da, eine vor vielen tausend Jahren in der Antike und eine klagt heute. Und wie sich das eine mit dem anderen verbindet und wie die Frage entsteht, ob aus dem Gefühl für das private Leiden ein produktiver Arbeitsprozess für die Arbeit einer Rolle entsteht. Diese verschiedenen Ebenen werden in dem Stück immer wieder diskutiert. Durch schnelle Lichtwechsel von Licht und Kalt können auch die Ebenen Antik heute schnell zueinander wechseln. Das ist sehr, sehr schön inszeniert von Tiago Rodriguez in diesem wunderbaren Steinbruch. Das ist eine sehr poetische, schöne Arbeit mit tollen Schauspielern. Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ist, alles, was da erwartbar ist in so einem Setting, wird auch durchdekliniert, sodass es in der Inszenierung und in dem Stück nicht zu großen Überraschungen kommt.
Tiago Rodriguez muss als Festivaldirektor in diesen Tagen auch zwischen den beiden Runden der vorgezogenen Parlamentswahlen für das politische Geschick dieses Festivals Avignon sorgen. Außerplanmäßig ruft der Künstler und Publikum in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zu einer Nuit d'Avignon zusammen, der politischen Nacht von Avignon. Die soll ihren Beitrag dazu leisten, den Wahlsieg des Rassemblement National zu verhindern. Und so hat er das erklärt.
Das Festival hat eine historische Verantwortung. Es ist ein populäres, demokratisches und der Republik verpflichtetes Festival. Es wurde 1947 unter anderem von ehemaligen Widerstandskämpfern und mit klaren Gründungsideen ins Leben gerufen. Die bedeuten heute, dass es antirassistisch ist, ökologisch und feministisch. Und es glaubt fest an die Zukunft der Demokratie. Für unsere Nacht in Avignon werden wir die Künstler mobilisieren, aber auch das Publikum, denn es steht repräsentativ für die französische Gesellschaft.
Sagt Tiago Rodriguez, der Direktor des Theaterfestivals in Avignon. Herr Spreng, gab es denn inzwischen auch größere oder kleinere Aufreger, die so ein bisschen das Thema auch bestimmt haben?
Ja, es gibt den großen äußeren Aufreger, den großen äußeren Bruch natürlich mit der französischen Politik und dem, was am nächsten Sonntag zu erwarten ist. Das ist das, was das Festival von außen bedroht. Und das sehen wir ja und das hören wir ja auch gerade in dem, was Rodriguez erklärt hat. Ja, und dann gibt es einen inneren Bruch, also sozusagen innerhalb der Szene, die sich ja irgendwie in Avignon normalerweise mal völlig einig ist. Also eine Einigkeit zwischen Kritiker und Öffentlichkeit und Presse und Künstlern und so weiter. Und der ist jetzt gebrochen. Angelika Liddell, wir hatten das am Samstag besprochen, hat ja in ihrem ersten Teil ihrer Aufführung einige Kritiker, französische Kritikerinnen und Kritiker, sehr deutlich angegriffen. Und einer davon, Stéphane Capron, hat jetzt gegen diese Auswüchse, diese Eskapaden der Angelika Liddell geklagt. Es gibt also eine Zivilklage wegen öffentlicher Beleidigung. Und sie hatte ihn tatsächlich auch in Anspielung an eine gewisse phonetische Ähnlichkeit von Capron, dem französischen Nachnamen, zu Cabron, einem spanischen Schimpfwort, mit diesem und auch mit vielen anderen Schimpfworten, Enfoiré, Enculé und so weiter, beschimpft. Und dagegen geht er jetzt gerichtlich vor. Oh, Angelika Liddell ist eindeutig zu weit gegangen. Frankreich hat jetzt auch so etwas wie eine Hundekotattacke.
Berichten Sie uns doch noch, Herr Spreng, von weiteren Produktionen, die Sie inzwischen gesehen haben. Was wäre denn da zu erwähnen?
Ja, da gab es, insgesamt gab es jetzt, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, waren Premieren bzw. Uraufführungen, was sehr schön ist für das Festival. Es hat in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viele, auch Uraufführungen, wohl aber auch eine Premiere. Eine der Uraufführungen habe ich heute Abend gesehen, Mariano Pensottis Stück Une ombre vorace. Er gastiert ja immer wieder auch gerne mal im Hau in Berlin, vor kurzem auch erst mit dem Stück Obra, und hat dort ein neues kleines Duo entwickelt, das an verschiedenen Orten hier rings um Avignon gespielt werden soll. Das soll sozusagen ein Volksstück sein, das möglichst von vielen Leuten auch rings in der Banlieue Avignons herum gesehen werden kann. Über den Alpinisten Jean Vidal, dem der Sohn und aber auch ein Schauspieler in einer Filmproduktion nachspürt, wieder ein Stück über dieses Weiterwirken der Vergangenheit in die Gegenwart hinein, was ein Kernthema ist von Mariano Pensotti, aber mit Sicherheit meiner Meinung nach nicht sein stärkstes Stück. Schön war zu sehen, wie Jeanne Balibar, wir kennen sie aus Arbeiten mit Frank Castorf, ihn gestern Abend war das, ein Quixote, ein Don Quixote spielt, also ein Ritter-Vagabunden mit einer wunderbar kindlich verspielten und eigentlich poetisch entrückten Jeanne Balibar, die da in Papprüstung auftritt, lächerlich eigentlich, so wie Kinder sich mit Pappe irgendwas zusammenschnitzen, ja, und mit einem großen kindlichen Ernst diese Rolle spielen. Und wir sahen sie jetzt mal nicht als diese aggressive Heroine, die sie ja gerne ist bei Frank Castorf, sondern wirklich als eine sehr kindlich verspielte poetische Figur. Das war ein schöner Moment.
Die ersten Tage beim Theaterfestival in Avignon, auch im Zeichen der aktuellen Politik. Ich danke Ihnen, Eberhard Spreng, und Grüße nach Südfrankreich.
Sehr gerne.
Es kann verschiedene Motive geben, Kunstwerke zu stehlen. Vielleicht träumt der Dieb davon, das Werk zu verkaufen, oder er klaut es im Auftrag eines Sammlers und bekommt dafür eine Art Provision. Eine weitere Möglichkeit: man bietet dem Eigentümer an, das gestohlene Werk gegen ein Lösegeld zurückzugeben. So oder so oder so. Kunstdiebstähle faszinieren die Öffentlichkeit vielleicht auch deshalb, weil es zahlreiche Filme gibt, die davon erzählen. Heute blickt die Kunstwelt auf einen besonders dreisten Kunstraub, ein Gemälde von Tizian, das klassisch mit einer Leiter an der Fassade in der Nacht gestohlen wurde und Jahre später in einer Plastiktüte wieder aufgetaucht ist. Heute wurde dieses Bild Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Tizian im Londoner Auktionshaus Christie's versteigert. Die Einzelheiten von Gabi Biesinger.
Das Gemälde Ruhe auf der Flucht nach Ägypten zeigt Maria, die das Jesuskind liebkost, während Josef zuschaut. Sie sitzt unter Bäumen im Grünen. Tizian, der Meister der italienischen Hochrenaissance, malte diese Szene der rastenden heiligen Familie schon in ganz jungen Jahren, verrät Letitia Travis, Chefkuratorin beim Auktionshaus Christie's. Er war fast noch ein Teenager, kaum 20 Jahre alt.
This picture sits very early in his career, so in his late teens or barely 20 years old.
Das Bild wird als herausragendes Beispiel für den bahnbrechenden Ansatz Tizians, sowohl bei der Verwendung von Farbe als auch bei der Darstellung der menschlichen Form in der natürlichen Welt gesehen.
So the rest on the flight is an episode when Joseph has a dream.
Das Bild beruht auf einem Traum von Josef, der vorhersieht, dass König Herodes Jesus töten will. Und darum macht er sich mit Maria auf den Weg und möchte die Familie in Ägypten in Sicherheit bringen. Und da sitzen sie nun in dieser grünen, üppigen Landschaft, die so gar nicht nach Ägypten aussieht. Aber das ist eben auch das Besondere. Tizian bringt die Szene damit in seine Zeit, in seine Welt und somit auch in unsere Welt. Henry Pettifer, bei Christie's für die alten Meister zuständig, bewundert vor allem die Intimität der Szene. Die Zärtlichkeit der Beziehung zwischen Mutter und Kind wird in diesem Bild absolut spürbar. Und es liegt auch eine Art Traurigkeit über der Szene, denn Maria ahnt schon das Schicksal ihres Kindes und seinen Tod voraus. Das wertvolle Gemälde hat eine ausgesprochen bewegte Geschichte. Es war im Besitz von Herzögen, Erzherzögen und Kaisern des Heiligen Römischen Reichs. Und es wurde zweimal gestohlen. Einmal von Kaiser Napoleon, als er 1809 Österreich bekriegte und seine Truppen es beim Erzbischof von Wien plünderten. 1878 erwarb dann ein englischer Diplomat, der vierte Marquess von Bath, das Bild bei einer Christie's-Auktion. Und seiner Familie wurde das Werk dann 1995 aus dem Landsitz Longleat gestohlen, schildert Orlando Rock, Chef von Christie's UK.
It was actually on display in the state drawing room at Longleat House on the first floor.
Es hing im Empfangszimmer im ersten Stock in Longleat House. Nachts stieg jemand mit einer Leiter ein und entfernte es aus dem Rahmen. Es blieb verschwunden und die Sorge war groß, dass dem wertvollen Gemälde etwas zustoßen könnte. Aber wie durch ein Wunder, nach langen Verhandlungen, nachdem eine Belohnung bezahlt worden war, tauchte es wieder auf. Und zwar in einer blau-weißen Plastiktüte an einer Bushaltestelle in Richmond. 100.000 Pfund Belohnung wurden damals bezahlt. Und der Christie-Chef kann immer noch nicht fassen, dass dieses Bild einfach so an einer Londoner Bushaltestelle lag.
It is very unusual to think that a picture of that value was just there lying in a bus stop in London.
Der aktuelle achte Marquess von Bath, der das Bild jetzt versteigern ließ, darf sich über einen enormen Geldregen freuen. Und für Christie-Chef Orlando Rock ist es eins der interessantesten Gemälde, die sein Auktionshaus je unter den Hammer gebracht hat.
This is one of the most exciting pictures that Christie's has ever handled, and that's a great privilege.
Gabi Biesinger über die Versteigerung des Tizian-Gemäldes bei Christie's in London. Und eigentlich wollte ich Ihnen hier jetzt den erzielten Preis noch nennen, doch der liegt noch nicht vor. Die Auktion begann um 20 Uhr, also 19 Uhr Londoner Zeit, und ist offenbar immer noch nicht zu Ende. Also die Agenturen haben noch nichts gemeldet. Wir werden das wahrscheinlich dann nachreichen, dieses erzielte Ergebnis.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
Die Berlinale will mit einem neuen Wettbewerb mehr Chancen für den Regienachwuchs bieten. Der Wettbewerb ist für Spielfilmdebüts gedacht und heißt Perspectives. Gezeigt werden sollen bis zu 14 Produktionen aus aller Welt. Laut Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle entscheidet eine dreiköpfige Jury über den Preis für das beste Debüt. Die Auszeichnung ist den Angaben zufolge mit 50.000 Euro dotiert und wird von der Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten gestiftet. Das Preisgeld sollen sich die Verantwortlichen für Regie und Produktion teilen. Die Berlinale feiert im Februar ihre 75. Auflage. Mehr als 70 Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen haben sich mit ihren israelischen Kollegen solidarisiert. Hintergrund ist ein Appell der israelischen Akademie der Natur- und Geisteswissenschaften, die ihre Sorge über eine zunehmende Isolation seit Beginn des Gazakriegs ausgedrückt hatte. Dazu schreiben die Lehrenden hierzulande, man beobachte das mit großer Sorge. Sie verurteilten außerdem antisemitische Ausgrenzung, das Verwenden von Terrorsymbolen und die Infragestellung des Existenzrechts Israels. Unterzeichnet wurde der Aufruf unter anderem von dem Wirtschaftswissenschaftler Michael Hüter und dem Verteidigungsexperten Carlo Massala. Geht wählen, das ist die gemeinsame Aufforderung, die viele unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen an junge Leute im Vereinigten Königreich richten. Sie haben Motive gestaltet, die zu den Parlamentswahlen am Donnerstag auf öffentlichen Plakatwänden angebracht werden sollen. An der Kampagne beteiligen sich zum Beispiel der Bildhauer Anish Kapoor, die Modedesignerin Catherine Hamnett und auch Axel Scheffler, Illustrator des Bilderbuchs Gruffalo. Diese Figur hat Scheffler auch für seinen Wahlaufruf an junge Menschen genutzt, berichtet die Zeitung The Guardian. Andere Beteiligte schufen Motive, auf denen das Wählen als Akt der Selbstfürsorge dargestellt wurde, oder nutzen Slogans wie »Unterschätze nicht deine Macht«. Vor 50 Jahren gewann die schwedische Popgruppe ABBA den Eurovision Song Contest. Eine Forscherin und ihr Team vom Naturhistorischen Reichsmuseum Stockholm würdigen das Ereignis auf ihre Weise. Sie haben eine neu entdeckte Plattformart nach der Band benannt. Damit wollten sie ihre Bewunderung für die Musik von ABBA und deren positiven Einfluss auf ihr Leben zum Ausdruck bringen, schrieb das Museum. Die verantwortliche Forscherin Shahines Bugerke habe die Musik ihrer Lieblingsband auch gehört, als sie die Zeichnungen von dem parasitischen Wurm anfertigte. So sei die Idee entstanden. Der Wurm, entdeckt auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen, trägt nun den lateinischen Namen Derogenes ABBA.
Die Bavaria-Studios in München sind in keinem besonders guten Zustand. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt heute die Gebäude auf dem 33 Hektar großen Gelände als in die Jahre gekommenes Sammelsurium aus Hallen. An manchen Fassaden, so die SZ, bröckele der Putz, und das Fazit, früher war mehr Glamour. Und nun die Nachricht, die Bavaria-Studios sollen ausgebaut werden, was den Standort München selbstverständlich wieder attraktiver machen würde. Viele Produktionen sind längst ausgewichen, zum Beispiel nach Ungarn oder Österreich. Doch wer einen Standort ausbauen, also aufwerten will, der muss viel Geld in die Hand nehmen. Und wie soll das funktionieren? Die Antwort, mithilfe der Filmförderung. Und damit sind wir mitten bei einem kulturpolitischen Thema angelangt, das viel mit Wirtschaft zu tun hat, mit Subventionen, die man lieber so nicht nennen mag. Über die Hintergründe der Pläne für die Bavaria Studios möchte ich nun mit Mira Thiel sprechen. Sie ist Regisseurin und dreht gerade ihren vierten Tatort, und sie hat auch die Komödie Rumspringer zum Beispiel gedreht. Sie ist außerdem im Vorstand des Bundesverbands Regie. Frau Thiel, guten Abend.
Schönen guten Abend. Freut mich, dass Sie mich anrufen.
Machen wir doch zunächst mal eine kurze Bestandsaufnahme. Was wird denn zurzeit überhaupt in den Bavaria Studios alles produziert?
Ja, leider ja gar nicht mehr so viel. Ne? Also im fiktionalen Bereich ist da nicht mehr viel, was natürlich jetzt nicht an den Bavaria-Studios liegt.
Aktuell ist der Ausbau ja noch eine Idee. Spannend wird es dann, wenn die Pläne konkreter werden. Welche Probleme sind denn noch zu lösen auf dem Weg hin zu einem Ausbau?
Das müsste Ihnen ehrlich gesagt der Herrn Frankenstein selber sagen. Der ist da mehr im Stoff. Ich bin ja Regisseurin, die nur gerne möchte, dass solche Standorte wie die Bavaria weiter ins Leben kommen. Generell geht es ja natürlich immer um Geld. Soweit ich verstanden habe, so ungefähr eine halbe Milliarde braucht es an Investitionen, um diese Studios wieder noch mehr zu Leben zu erwecken. Die sind ja da, also sie sollen erweitert werden. Für mich ist das so, dass das ein echter Hoffnungsschimmer ist. Also auch gerade jetzt in der Zeit hört sich das eher nach einer mutmachenden Vision an. Und ich freue mich darüber. Also ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe heute.
Wenn wir über Geld sprechen, dann müssen wir über ein Gesetz sprechen, das das Geld beschaffen soll. Das Filmförderungsgesetz, das soll irgendwie ja aktualisiert, modernisiert, novelliert, reformiert werden. Was hat es denn damit auf sich?
Das Filmfördergesetz wird novelliert, jetzt gerade von Frau Roth. Als Frau Roth das vor einem Jahr ausgerufen hat, dass es jetzt zur Novellierung kam, habe ich mich auch sehr gefreut darüber, weil es sehr ambitioniert klang und ich auch dachte, ach wunderbar, jetzt geht's weiter. Und jetzt sind wir gerade in der Situation, also dass ich jetzt als Regisseurin eigentlich nur noch hoffe, dass es irgendwie zustande kommt, was natürlich jetzt keine so wahnsinnig gute Situation ist. Da geht es um viel Geld. Wir haben ja jetzt auch gerade genau so ein Papier rausgebracht. Alle Verbände führen von der Produktionsallianz, Filmakademie, wir. Also eigentlich haben wir uns alle zusammengerauft. Wir Filmschaffenden haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt diese Reform, weil wir seit einem Jahr jetzt darauf warten, wie es weitergehen soll. Es gibt da eigentlich gar nicht so viele Punkte, die problematisch sind. Es fehlen einfach mal 40 Millionen. Es gibt kein Durchringen für Tax Incentives und es braucht einfach eine Reinvestitionsverpflichtung. Und das brauchen wir wirklich dringend. Und irgendwie ist es schwierig, weil das Filmfördergesetz ist auf Bundesebene, aber es muss immer durch die Länder und das macht es kompliziert.
Jetzt gab es ja Kulturstaatsminister, die sich sehr stark eingesetzt haben für einen Film, wenn man zum Beispiel an Bernd Neumann denkt. Ist da noch so ein bisschen Nachholbedarf auch bei Claudia Roth zu bemerken?
Das kann ich Ihnen als Regisseurin gar nicht so sagen. Also ich weiß nur, dass ich mir sehr gewünscht hätte, dass ein paar Sachen, die ich als Regisseurin schwierig finde, also ich mache kein Kino mehr, weil ich habe mit Kinofilm angefangen, weil diese ganze Tingelei durch die Förderstandorte, also man muss ja immer da in die Länder gehen, wo man dann gefördert wird. Das bedeutet für mich als Frau und Mutter, sage ich so blöd, dass man von einem Land zum anderen fahren muss, um zu drehen. Das ist natürlich nicht nur wahnsinnig familienunfreundlich, ist auch absolut schlecht für die Umwelt.
Innerhalb einer Produktion.
Genau. Das ist immer so diese Problematik, dass man kriegt ja in den einzelnen Bundesländern die Förderung und das sind dann immer Medienstandortförderungen. Das bedeutet, wir müssen immer in den Ländern, in den Bundesländern drehen, in denen wir Förderung bekommen. Das bedeutet, ein Kinofilm, drei Bundesländer, du musst überall dann dort auch Effekte generieren. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnige Geldverschleuderung, Ressourcenverschleuderung und macht es auch sehr eng, welche Menschen denn dann auch überhaupt Regie führen, Kamera machen können und so weiter. Und das hatte ich am Anfang sehr stark gehofft, dass das auch aus Nachhaltigkeitsgründen endlich mal verschwindet. Und ich wünsche mir das auch immer noch. Ich bin aber auch jetzt schon so weit. Ich bin einfach nur froh, wenn es zu diesen drei großen Punkten, wenn wir uns da durchringen können, dass es wirklich die Tax Incentives gibt, dass es Reinvestitionsverpflichtungen gibt, weil wir sonst zu wenig Anreize haben. Also nicht nur im unserem Bereich, sondern auch im internationalen Bereich. Also Hollywood kommt einfach nicht mehr zu uns. Das ist ein Riesenproblem. Die gehen halt überall hin, die gehen zu Orban, aber nicht zu uns. Und das finde ich schwierig. Das ist am Ende ist es eine Wirtschaftsförderung, weil es kommt ja ganz viel Geld rein. Und so ist es generell bei der Filmförderung. Man denkt immer, das sind Subventionen. Das haben Sie auch gerade im Ansatz gesagt. Ich würde mir als Filmschaffende, fände ich das total toll, wenn ich total super subventioniert werden würde in meiner kleinen Bubble und keinen interessiert, so wie das immer dargestellt wird. So ist es aber ja eigentlich gar nicht. Es ist eine Wirtschaftsförderung. Für jeden Euro, den man uns gibt, kriegt man drei zurück. Also es ist eigentlich, finde ich, ein ganz guter Business Case. Ich kann das einfach nicht verstehen, was daran so schwierig ist. Warum Italien das kann, Österreich das kann, Frankreich das kann und Deutschland nicht. Also das ist jetzt ja nicht der einzige Wirtschaftsstandort, der gefördert wird. Das ist ja Quatsch. Ne? Also wir sind das zweitgrößte Wirtschaftszweig Deutschland nach der Automobilindustrie. Und da geht es ja dann wirklich um Subventionen und bei uns nicht. Und das ärgert mich immer, dass man immer sagt, ja, die Kulturbranche, die ist ja so durchsubventioniert und das stimmt eigentlich nicht. Ja, also zumindest was Film und Fernsehen angeht.
Frau Thiel, wenn wir jetzt über Filmproduktion sprechen und über ja, Kinofilme oder auch Filme, die im Fernsehen gezeigt werden, müssen wir natürlich ein anderes Stichwort noch erwähnen, das Streamen, die Streamingdienste. Wie haben die denn den Markt jetzt beeinflusst?
Ja, sehr stark. Und das hat sicherlich auch ein bisschen mit dem zu tun, was Sie eingangs gefragt haben, warum brauchen wir Förderung? Weil wir natürlich mit Serien und Filmen überhaupt nicht konkurrieren können mit Amerika, aber es jetzt müssen. So, das ist das, was da ja auch passiert. Die Streamer kamen ja sehr geballt zu uns und haben uns auch eine große Drehvielfalt generieren können. Leider genau bei Corona, deswegen konnten wir es nicht wirklich genießen, sondern es war eher eine wirklich starke Belastung für die Industrie. Was wir in Deutschland verpasst haben, was Frankreich und England sofort gemacht hat, ist eben diese Investitionsverpflichtungen. Ich bin jetzt auch kein großer Freund von verpflichteten Zahlabgaben, das muss ich schon auch sagen. Nur man sieht ja im Vergleich zu den anderen Ländern, wo das stattgefunden hat, es wurde nicht weniger gedreht, es wurde auch nicht weniger produziert. Und wir hatten wieder die Angst, wenn wir das machen, dann gehen die wieder. Und Fakt ist, es wurde viel produziert, es wurde wenig investiert oder vielleicht hätte noch mehr investiert werden können. Und jetzt sind sie wieder fast weg. Und wir haben Menschen, die in die Röhre gucken.
Wenn Filme jetzt nicht ausreichend gefördert werden, so wie Sie es auch beschreiben, also mit kleinen Budgets auskommen müssen, hat das dann auch Auswirkungen auf die Inhalte der Filme, auf die Themen, die vielleicht ausgeklammert werden, weil sie zu komplex sind und sich vielleicht ja in Anführungsstrichen nicht so gut verkaufen?
Genau, es hat ja vor allem also Quantität und Qualität, das ist ja jetzt Ihre Frage. Wenn weniger Filme gedreht werden, müssen die natürlich auch mehr einspielen. Das ist doch klar. Das ist ja eine klare Rechnung. Und dann werden natürlich die Filme, die werden gefördert, von denen man glaubt, die spielen viel ein. Was ich total verständlich finde, aber für Vielfalt spricht das dann nicht, nein.
Die Bavaria-Studios sollen ausgebaut werden. Noch sind es Ideen, die davon abhängen, unter anderem, dass die Filmförderung in Deutschland neu geregelt wird, um mehr Geld dann auch ins System zu stecken. Mira Thiel war das, Regisseurin und Vorstand im Bundesverband Regie. Frau Thiel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ich mag Windräder, denn Wind sieht man nicht, aber man kann sehen, wie durch die Drehung der Rotoren Energie entsteht. Und ich mag Schallplatten, wenn die auf dem Plattenspieler liegen und sich drehen, wenn der Tonarm durch die Rillen fährt, die Schwingungen aufnimmt und in Klang übersetzt, das ist großartig und seit Kindertagen ein sinnliches Wunder. Wie langweilig dagegen sind MP3-Audios oder das Streamen. Bei Vinylplatten kommt noch etwas Entscheidendes hinzu, ihre Größe. Auf einer Schallplattenhülle ist viel Platz und dieser Platz wird immer auch grafisch gestaltet. Dort wird der Zeitgeist der Platte sichtbar, die Schallplatte und die Schallplattenhülle ein Gesamtkunstwerk. Bei so vielen Vorteilen ist es nicht wirklich ein Wunder, dass Plattenläden einen Boom erleben. Die alte Technik mit ihrem sehr eigenen Charme und sowieso mit einer hervorragenden Klangqualität. Diesen Trend hat auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth bemerkt. Für sie sind Plattenläden wichtige Kulturorte. Deshalb wird sie jetzt in Zusammenarbeit mit dem Verband Unabhängiger MusikunternehmerInnen erstmalig im Dezember den EMIL vergeben, ein Preis für Schallplattenfachgeschäfte. Zielgruppe sind Plattenläden aller Genres mit einem innovativen Geschäftsmodell, die kulturelle Veranstaltung oder ein breit gefächertes Sortiment anbieten. Der Erfinder der Schallplatte und des Grammophons, EMIL Berliner, ist Namensgeber des Preises. Für Jörg Heidemann, den Vorsitzenden des Vereins Unabhängiger MusikunternehmerInnen, haben die Läden gar eine politische Funktion.
Wir brauchen diesen Preis, weil die Schallplattengeschäfte, die es noch gibt in Deutschland, natürlich einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass es noch kulturelle Vielfalt gibt. Wenn wir uns angucken, was in unserer Gesellschaft passiert, das Rücken nach rechts, da sind auch Schallplattengeschäfte eine Bastion, weil Musik im Grunde genommen immer dafür beiträgt, die AfD wegzubassen.
Das ist eine steile These von Jörg Heidemann, dem Vorsitzenden des Vereins Unabhängiger MusikunternehmerInnen. Wie sehen Inhaber von Plattenläden die Initiative von Claudia Roth? Wie wichtig sind Plattenläden als Kulturorte? Preiswürdige Orte sind sie vielleicht sogar? Und wenn ja, was genau leisten sie für die Gesellschaft? Darüber möchte ich nun mit Günther Herke sprechen. Er führt einen solchen Laden, Minty Vinyl, in Düsseldorf und ist nicht übertrieben, diesen Ort als Kultort für Kenner zu bezeichnen. Herr Herke, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Wie finden Sie denn, dass dieser Preis jetzt ausgelobt wird, dieser EMIL?
Also ich persönlich finde das natürlich großartig, dass der Fokus jetzt auch endlich mal da ankommt, wo wir Einzelhändler und Plattenhändler halt auch schon seit Jahren verortet waren und wir uns auch eigentlich schon bewusst waren, was wir da nicht leisten, aber was wir aus Herzblut halt gestalten und welche Orte wir da auch schaffen. Ich bin ein bisschen kritisch oder auch nicht so interessiert an solchen Wettbewerben als solchen. Ich hätte vielleicht auch, das hatte ich auch noch mal mit Kollegen besprochen, als wir das gehört haben, hätte es vielleicht interessanter gefunden, wenn jeder ein bisschen unterstützt wird, statt jetzt zu sagen, man muss es jetzt auf die Spitze treiben. Es hat ja immer so ein bisschen was von der Beste wird gewinnen. Naja, nun gut, so ist Politik. Ansonsten teile ich dieses Vorwort, was wir gehört haben, komplett und sehe das auch genauso.
Also Plattenläden sind wichtige Kulturorte, wie das die Kulturstaatsministerin sagt?
Definitiv. Also ich mache ja jetzt Minty Vinyl und habe vorher Slowboy gemacht. Da haben wir über 80 auch Ausstellungen mit Kunst im Zusammenhang mit Musik. Also Leute, die Plattencover geschalten und halt auch Konzerten zu den Veranstaltungen gemacht. Und ich sehe das auch politisch. Also dass da Leute zusammenkommen, sich auch austauschen über Politik und wie es weitergeht. Aber natürlich auch in erster Linie die Kultur, die Musik. Ne? Und für mich persönlich ist, seit ich 7 Jahre alt bin, was auch im Vorwort gesagt wurde, dieses Plattencover, man kann sich das angucken, man hat wirklich Platz für visuelle Kunst, während man die Musik hört, und deshalb gilt für mich auch immer das Gesamtkonzept und deshalb ist mein Laden auch so aufgebaut. Meine Frau Alexa Müller hat 69 Quadratmeter einen Designladen, die hat den mitgestaltet, und deshalb ist mein Ort auch ein Ort des Wohlfühlens und mir ist es halt wichtig, dass man sich austauscht.
Also ein Kulturort vergleichbar mit Bibliotheken, mit Theatern, mit Clubs, würden Sie so weit gehen, das zu sagen?
Na, das kann man jetzt nicht vielleicht bei jedem Plattenladen sagen oder jeder ist auch anders ausgelegt, also mit den Schwerpunkten. Ne? Es gibt auch reine Läden oder Ketten, die nur einfach den Verkauf fördern, wo es auch keine Ansprechpartner gibt, wo die Kassen irgendwie nicht erreichbar sind. Aber so kleinere Stadtteilläden, auch wenn man jetzt nach Hamburg oder Berlin guckt, also da gibt es viele Orte, wo sich auch die Nachbarschaft wohlfühlt, wo man dann auch vielleicht auch mal ein bisschen ein Sozialprojekt hat, ne? Dass man Nachbarn auch mal Lebenskrisen hilft und sich halt auch vielleicht auch nochmal unterstützt in Meinungen oder in Neuigkeiten, die man gelesen hat. Und natürlich aber auch, hey, heute Abend spielt der und der Künstler, gehst du dahin? Was hältst du von der letzten Platte, die die rausgebracht haben? Und. Also ich sehe da schon einen ganz großen Auftrag und ich mache das ja jetzt auch seit mehreren Jahrzehnten und habe da auch schon viel, viel gelernt von meinen Kunden, aber auch natürlich versucht, Sachen weiterzugeben. Also ich teile das durchaus, ja.
Also einerseits die Nachbarschaft, aber auch die Kunden, die von weit her kommen, zum Beispiel zu Ihnen, auch in Ihren Laden. Herr Herke, worauf sind Sie denn spezialisiert? Was macht Ihr Interesse aus?
Also mein Laden an sich ist für Laufkundschaft da. Also ich habe jetzt keinen riesengroßen Laden. Es sind ungefähr 3000 Tonträger, die so auf Laufkundschaft zugeschnitten sind. Also auch preislich, dass man reinkommt und sagt, wow, ich mag Madonna, ich mag Talk Talk, ich mag aber auch John Coltrane oder auch mal Throbbing Gristle oder Black Flag. Habe jetzt aber nicht super viel Geld, weil das ist natürlich die Kehrseite von dem Hype, dass Platten auch sehr teuer geworden sind. Und mein Schwerpunkt oder wovon ich aber lebe, ist halt, dass ich Raritäten an- und verkaufe und man dann einen Termin mit mir in dem daneben liegenden Büro machen kann und dann halt Raritäten, also Platten, die sehr selten sind, die ich weltweit zusammengesucht habe, anbiete. Genau, das ist so mein Konzept. Für sowas bin ich dann halt spezialisiert. Ja.
Verraten Sie uns auch den Preis, den Sie da erzielt haben mit dieser Platte Octopus?
Also sie ist jetzt noch bei mir. Es gibt eine Richtlinie, die kann ich verraten. Was es im Endeffekt wird, weiß ich nicht. Also wenn sie in neuwertigem Zustand wäre, würde sie wahrscheinlich so bei 15.000 Euro liegen. Und dann geht das bei den Sammlern halt mit Gebrauchsspuren, Kratzern oder das Cover hat einen Seam-Split, heißt das, also einen Durchstoß. Die Ecken sind verknickt, also meine ist eher VG bis VG+. Ja, und da geht es so, weiß ich nicht, also wie gesagt, ich habe noch keinen Kunden, dann geht es vielleicht so 8.000 bis 10.000 Euro.
Nochmal zurück allgemein zu den Schallplattenläden. Vor welchen Problemen stehen die denn jetzt, wenn Sie mal die ganze Szene so ein bisschen beobachten?
Die Probleme waren halt die ganzen Jahrzehnte davor. Also jetzt haben wir so ein bisschen die goldenen Zeiten ja auch. Es gibt viel Zuspruch. Es gibt auch viele junge Leute, die Interesse bekunden, was ja lange Zeit auch nicht klar war. Ich bin jetzt 50, es gibt noch 40-Jährige, aber gibt es auch 30- und 20-Jährige, die sich jetzt auch dafür noch interessieren. Und das ist ja jetzt natürlich so. Das heißt, wir haben eine Generation, die nachkommt. Das ist wunderbar, dass das halt dieses tolle Produkt auch aus meiner Kindheit, Jugend jetzt halt neue Generationen beflügelt und interessiert. Was mir da ein bisschen leid tut, ist, dass die Preise horrend hoch sind. Also gerade auch, wenn die sich dann zurückorientieren wollen auf Raritäten oder Erstpressung. Aber es wird heute ja auch alles nachgepresst. Aber um auf die Frage zurückzukommen, bei den Plattenläden ist jetzt, finde ich, nicht so die Zeit der großen Probleme. Vielleicht müssen manche irgendwelche Fördergelder zurückzahlen oder so. Aber natürlich haben auch nicht viele überlebt. Also wenn man das mal sieht, ne, ja, dass dieses alte Konzept vom Plattenladen, wie das Antiquariat, das ist halt auch lange Jahre von niemandem wirklich unterstützt worden. Da haben sich dann halt nur Liebhaber getroffen und auch das waren dann meist auch zu wenige, sodass jetzt halt nur wenige Läden mit guten Konzepten und auch vielleicht mit pfiffigen Geschäftsleuten, die dahinter stecken, überlebt haben. Und deshalb nochmal meine Idee, dass es vielleicht auch interessanter wäre, wenn man halt statt jetzt einen Preis für den Besten der Besten oder die zwei Besten oder so oder wie auch immer das geplant ist, auslobt, dass man einfach sagt, ey, wir finden das jetzt, es ist ein Kulturgut und wir fördern jeden Laden mit einem kleineren Betrag.
Ja? Also in der Breite. So.
In der Breite da eher sagen wir wollen das auf sichere Füße stellen. Es gäbe auch die Idee der Mehrwertsteuer. Bei Büchern liegt sie bei 7%, bei Schallplatten bei 19%, dass man vielleicht da einen Angleich macht und sagt, es ist genau ähnliches Kulturgut wie das geschriebene Wort. Vielleicht kann man mit der Mehrwertsteuer was machen.
Im Dezember wird der Emil für den besten Schallplattenladen vergeben. Über diese Initiative der Bundeskulturministerin Claudia Roth habe ich gesprochen mit Günther Herke. Er führt in Düsseldorf den Laden Minty Vinyl, einen in der Szene sehr bekannten Schallplattenladen. Vielen Dank, Günther Herke. Schönen guten Abend.
Herr Rücke, vielen Dank. Tschüss.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Wie politisch ist die Fußball-Europameisterschaft, wird in den Feuilletons vom Mittwoch gefragt. In der Süddeutschen Zeitung fantasiert sich Marlene Knobloch die Vorbereitung auf die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zusammen und sieht dabei Folgendes vor dem inneren Auge. Man darf sich vorstellen, dass verschiedene Szenarien geprobt wurden. Ein jubelnder Viktor Orban im Publikum zum Beispiel oder eine aufspringende Giorgia Meloni. Und auf der PowerPoint-Präsentation dazu die Worte Rechtspopulismus oder Postfaschismus mit roten Kreuzen fett durchgestrichen aufblinken. Dafür leuchtete ein grünes Häkchen hinter dem Wort Sommermärchen. Aber so locker leicht geht es trotz des inflationären Gebrauchs des Wortes Sommermärchen bei häufig verregneten Spielen dann doch nicht zu, wie Knoblauchs Realitätscheck beim Spiel Belgien-Frankreich belegt. Dem ZDF gelingt das psychoanalytische Kunststück, den Außendruck in Fußballbilder zu übersetzen. Schnitt nach Belgien, wo die letztgültige Antwort auf Marlene Dietrichs Frage liegen dürfte, wo eigentlich die Blumen sind. Antwort: in Werwick im belgischen Flandern, wo ein Gabelstapler vor Spielbeginn Blumenkästen quer auf die Straßen wuchtet, damit die siegesüberheblichen französischen Nachbarn später nicht hupend und provozierend rüberfahren. Das Nationale beim Fußball endet also nicht mit dem Abpfiff. Da nützt auch dieser freundliche Satz des ZDF-Experten Chris Kramer wenig. Ich find's schön, dass die Grenze wenigstens mit Blumen zumachen. Die AfD, die eigentlich keine Gelegenheit auslässt, eine schwarz-rot-goldene Fahne zu schwenken, fremdelt hingegen mit der deutschen Nationalmannschaft, wie Matthias Alexander in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet. Maximilian Krah bezeichnete die deutsche Mannschaft als politisch korrekte Söldnertruppe. Die EM könne man ignorieren. Auch Björn Höcke will sich nicht mehr mit der deutschen Mannschaft identifizieren, im Gegensatz zu seiner Parteichefin. Alice Weidel bezeichnet Musiala als ihren Lieblingsspieler. Man kann sich seine Fans eben nicht aussuchen. Aber manchmal kann man sich auch seine Nation nicht aussuchen, vor allem wenn zwei Herzen ach in einer Brust schlagen, wie Volkan Arsch in der Taz berichtet. Es ist nicht leicht, dieser Tage als aufgeklärter Deutsch-Türke durch die Straßen zu gehen. Deutsche und türkische Flaggen hängen von Wohnungsfenstern runter, schmücken Schaufenster von Läden oder ragen in Miniaturform auf Automobilen. Doch noch schlimmer als eine Fahne sind für den Flaggenfeind zwei nebeneinander hängende. Während Nationalflaggen einzeln schon eine Zumutung sind, empfinde ich diesen blöden Völkerverständigungsquatsch nur noch als Provokation. Lasst es doch einfach ganz bleiben, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Der Taz-Autor gibt allerdings zu, dass das auch bei ihm mal anders war. Es war schön, unter den anderen Mitfiebernden einen selbstverständlichen Platz in der Welt zu haben, der überall anders ständig in Frage gestellt wurde. Im türkischen Autokorso hatte man auch dann Platz, wenn man in der Schule versetzungsgefährdet war. Dass ein Zuhause auch jenseits der eigenen Nationalität gefunden werden kann, erzählt der Sänger John Kay von Steppenwolf in der Tageszeitung Die Welt. Der heißt nämlich eigentlich Joachim Fritz Krauledat und kam über Ostpreußen und Thüringen nach dem Krieg erstmal nach Niedersachsen. Als ich aufwuchs in Arnstadt und Hannover, hörte man Schlagermusik. Da gab es Peter Kraus mit deutschen Versionen von Elvis Presley-Hits. Aber das Zeug gab mir nichts. Komplett weg war ich bei amerikanischem Rock'n'Roll, vor allem auf AFN. Heute lebt der 80-Jährige in Kanada und im Interview zum Kinostart des Dokumentarfilms Born to be Wild, eine Band namens Steppenwolf, erklärt der Hardrocker, dass gerade dieser Song als Hymne aller Motorradfahrer ihm ein neues Zuhause bescherte. Die Biker nahmen uns in ihre Familie auf.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend.